Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Jetzt reden wir hier über eine sehr radikale, eigenständige Frau, eine Künstlerin, Pionierin der abstrakten Malerei. Hilma af Klint heißt sie. Sie ist die bedeutendste Wiederentdeckung in der modernen Kunstgeschichte. Das liest man in einem neuen Buch über Hilma af Klint. Dieses Buch könnte bei der Leipziger Buchmesse den Sachbuchpreis bekommen. Dafür nominiert ist es auf jeden Fall. Und Julia Voss hat dieses Buch geschrieben. Seien Sie willkommen, Frau Voss.
Guten Morgen.
Dieses Thema Hilma af Klint, das hat offenbar tief in Ihr Leben eingegriffen. Sie haben Ihren Beruf dafür praktisch aufgegeben. Sie waren vorher leitende Redakteurin bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Sie haben sogar Schwedisch gelernt, um sich mit dieser schwedischen Künstlerin so richtig tief einlassen zu können. Was hat Sie denn da eigentlich so stark gepackt an Hilma af Klint?
Am Anfang, glaube ich, waren es zwei Sachen. Also zum einen war es die Faszination an diesen Bildern. Ich bin 2008 das erste Mal nach Schweden gefahren für eine ganz andere Geschichte, für die Zeitung, und habe da Bilder gesehen von ihr und war total begeistert und auch verwirrt, weil ich sie überhaupt nicht einordnen konnte. Also ich hätte nicht sagen können, wann diese Bilder gemalt worden sind. Und dann erzählte mir die Kuratorin vom Moderner Museum, Iris Müller-Westermann, so in groben Zügen die Geschichte von Hilma af Klint. Und da stellte sich der Ärger ein, weil ich eigentlich überhaupt nicht fassen konnte, dass eine Künstlerin, die ein so großes Werk geschaffen hat und ein so bedeutendes Werk geschaffen hat, so vollständig vergessen werden kann. Und ich habe mich gefragt, am Anfang, welche Hebel müssen in Bewegung gesetzt werden, um so ein Werk zu begraben? Und das war die Mischung aus Begeisterung und Ärger, die am Anfang stand.
Und jetzt haben Sie entscheidend mitgearbeitet an dieser Wiederentdeckung, jetzt mit diesem großen Buch. Und ich habe es schon zitiert, Hilma af Klint, die bedeutendste Wiederentdeckung in der modernen Kunstgeschichte, schreiben Sie. Was macht das Werk so bedeutend? Was macht Hilma af Klint so bedeutend?
Ja, das Werk von Hilma af Klint knallt wirklich wie ein Meteorit in eine der wichtigsten Erzählungen der Kunstgeschichte rein, nämlich die Erzählung der Abstraktion. Das ist gerade in Deutschland eine ganz wichtige Erzählung in der Kunstgeschichte. Und an sich, wie es uns immer beigebracht worden ist, hängt die sich an drei Männern auf, an Kandinsky, an Mondrian und an Malevich. Und das heißt immer so, um 1911 geht's los und dann sind es diese drei bedeutenden Männer, die diese Kunstrichtung schaffen und mit eigenen Werken füllen. Tatsächlich ist es so, dass Hilma af Klint viel früher damit angefangen hat, 1906. Damit sage ich nicht, dass sie die erste war. Es gibt auch Leute, die noch vor ihr liegen, auch eine Frau übrigens. Aber sie schafft ein enorm großes und umfangreiches Werk. Das heißt, sie buchstabiert die Abstraktion in vielerlei Weisen durch. Und insofern, eben weil diese Erzählung damit sozusagen in sich zusammenbricht und wir das wieder neu denken müssen, ist es eine der bedeutendsten Wiederentdeckungen.
Jetzt mal eine schwierige Frage, technisch schwierige Frage. Bilder im Radio, vielleicht können Sie uns trotzdem mal, weil obwohl das so schwierig ist, mal ein Bild von Hilma af Klint zu beschreiben versuchen, damit wir auch da eine Vorstellung gewinnen.
Ja, das versuche ich gerne. Ich glaube, ich fange mal an. Sie hat über 1300 Gemälde geschaffen. Insofern fällt die Auswahl natürlich schwer. Aber womit ich gerne anfangen würde, ist ein Zyklus, den sie 1907 malt. Dieser Zyklus heißt die 10 Größten und der Name ist Programm. Diese Gemälde messen mehr als 3 Meter in der Höhe. Das heißt, wir können sie uns so groß wie Scheunentore vorstellen. Und auf diesen Gemälden, es sind 10 Stück, sehen wir verschiedene abstrakte Figuren, die sich von Station zu Station verwandeln und von einer sehr organischen Abstraktion langsam in eine geometrische sich verwandeln. Und tatsächlich, wenn man davor steht, glaube ich, ist man so ein bisschen irritiert, weil man vielleicht das Gefühl hat, man ist selber ganz klein und schaut in sowas wie ein riesiges All. Oder man hat das Gefühl, man ist selber riesig und schaut in eine Art Petrischale. Das heißt, da wuselt's und schwirrt's und es gibt verschiedene Formen, die man gar nicht richtig zuordnen kann. Und was auch ganz bedeutend ist, sind natürlich die Farben. Hilma af Klint hat in einer ungeheuer knalligen Farbpalette gearbeitet. Also wenn man die heute sehen würde, würde man vielleicht erst denken, vielleicht sind die in den 60er Jahren zur Pop-Art-Zeiten gemacht worden. Weil wir haben dann helles Orange, Pink, Lila, Hellblau, also Farben, die absolut ungewöhnlich sind in der Zeit.
Sie haben vorhin schon von dem großen Ärger gesprochen, den Sie hatten, dass Sie, obwohl Sie ja selbst ausgebildete Kunsthistorikerin sind und sich bestens auskennen, eben diesen Namen nicht kannten, diese Künstlerin nicht kannten, vor ihrer eigenen Entdeckung 2008. Jetzt gab es inzwischen ja mehrere große Ausstellungen mit dem Werk von Hilma af Klint. Eine gab es hier in Berlin 2013, glaube ich. Es gab eine sehr große Ausstellung in New York im Guggenheim Museum. Da gehen Sie auch drauf ein in Ihrem Buch. Also kann man sagen, heute ist sie anerkannt als eben eine oder die Pionierin der abstrakten Malerei?
Inzwischen würde ich sagen, ja. Tatsächlich 2013 war die erste große, umfassende Retrospektive, die auch mit einem kunsthistorischen, ja, mit einer kunsthistorischen Forderung verknüpft war, nämlich, dass sie in die Geschichte der Abstraktion gehört und dass die Abstraktionsgeschichte nicht ohne sie erzählt werden kann. Das fand im Moderner Museet statt und kuratiert von Iris Müller-Westermann. Und danach, muss man aber sagen, wurden die Ellbogen ausgefahren und es gab viele große Institutionen, die sich sehr abfällig oder abweisend über Hilma af Klint geäußert haben. Und dann hat aber das Guggenheim-Museum in New York tatsächlich das Wagnis auf sich genommen, Hilma af Klint in einer riesigen Retrospektive in dieser Spirale auf der Fifth Avenue auszustellen. Und diese Ausstellung wurde einfach ein ungeheurer Erfolg. Es war die erfolgreichste Ausstellung, die meistbesuchte Ausstellung in der Geschichte des Museums.
600.000 Menschen sind da
reingegangen. 600.000 Menschen und Schlangen um den ganzen Block und so. Es war wirklich fantastisch. Und ich glaube, jetzt, wo eine so bedeutende Institution auch für die Geschichte der Abstraktion die Hand über Hilma af Klint gehalten hat und so viele Leute sich dafür begeistern, ist es nicht mehr so einfach, sie wegzuwischen.
Wenn Sie in Ihr Buch reingehen, Sie räumen eigentlich erstmal so einen Berg von Vorurteilen beiseite, die über Hilma af Klint im Umlauf waren und sind. Also Sie beginnen mit 5 Dingen, die man über sie wissen muss. Und zu diesen 5 Dingen, die man wissen muss über Hilma af Klint, gehört auch, dass sie ihre Tagebücher oder viele ihrer Tagebücher vernichtet hat. Also offenbar vieles, was gerade über ihr privates Leben Auskunft gegeben hat. Andere Dokumente dagegen hat sie sehr gezielt aufbewahrt. Das ist auch ein Riesennachlass. Wie viel ist es? 23.000 Seiten, die sie beschriftet hat. Also merkt man auch an der Stelle, Riesenarbeit von Ihnen. Aber dieser Vernichtungs- und Aufbewahrungsvorgang, heißt das, dass Hilma af Klint ein sehr genaues Bild davon hatte, wie sie erinnert werden möchte, wie auf sie gesehen werden soll in Zukunft?
Ja, das ist vollkommen richtig und ich glaube, das gehört auch zur Faszination mit dazu. Hilma af Klint versucht zu Lebzeiten dieses ungewöhnliche Werk auszustellen. Sie ist eine ausgebildete Malerin und hat vorher ihre akademischen, naturalistischen Sachen auch an ganz normalen Orten ausgestellt und hat damit auch ihren Lebensunterhalt verdient und irgendwann kommt dieser Bruch. Und als dieser Bruch kommt, möchte sie das aber auch weiter ausstellen und begegnet vielen Schwierigkeiten und diese Ausstellungen werden nie das, was sie sich wünscht. Und sie macht dann mehrere Anläufe, sie stellt sie in Stockholm aus, dann versucht es in Dornach bei Rudolf Steiner, sie fährt nach Amsterdam und London und irgendwann ist sie fast 70 Jahre alt und merkt, dass ihre Kräfte eigentlich dafür nicht mehr reichen und dann entscheidet sie, dass sie ihr Werk uns vermacht, der Zukunft vermacht, einer nachfolgenden Generation und sperrt es für 20 Jahre nach ihrem Tod. Das hält sie dann fest. Und im Zuge dessen geht sie auch ihren ganzen Nachlass durch und tut weg, was wir nicht lesen sollen und behält für uns, was wir studieren sollen. Insofern ist sie tatsächlich Herausgeberin ihres eigenen Werks.
Das ist ja ein ganz ungewöhnlicher Vorgang, oder? Dass man sagt, meinen Zeitgenossen traue ich eigentlich nicht über den Weg, dass sie mein Werk verstehen, wobei sie ja damit ihre Erfahrungen gemacht hat. Aber ich vertraue der Zukunft.
Ja, das ist sehr ungewöhnlich und natürlich irgendwie für uns sehr schmeichelhaft. In gewisser Weise hat sie auch recht behalten, dass sie nicht dachte, dass ihre Zeit das letzte Wort haben soll, sondern eher wir. Aber es ist sehr ungewöhnlich und ich glaube, sie hatte tatsächlich eine relativ realistische Einschätzung irgendwann, dass ihre Zeitgenossen nicht verstehen, was sie da macht.
Jetzt haben Sie gerade Rudolf Steiner erwähnt, also den Begründer der Anthroposophie. Und das ist ja eine ganz wichtige Fährte im Werk von Hilma af Klint, weil die geistige, spirituelle Seite für ihr Werk ganz wichtig ist. Also wie beschreibe ich das? Sie beschreiben es selbst und sagen, sie hat Stimmen gehört. Mhm. Es gab Geistwesen, mit denen sie in Verbindung stand, die ihr auch ja gesagt haben, was sie schaffen soll oder ihr Empfehlungen dafür gegeben haben. Und das ist eine Seite in ihrem Buch, also sie behandeln das als was ganz Reales. Ja, sie schreiben, wie war die Formulierung, Hilma af Klint erhält zum ersten Mal selbst Botschaften aus der geistigen Welt 1891. Mhm. Also nehmen sie auch gar keinen Abstand als Autorin dazu. Mich irritiert das, muss ich sagen, wenn ich davon lese, jemand hört Stimmen, jemand kriegt Botschaften aus einer anderen jenseitigen Welt, das Werk wird von diesen Stimmen diktiert. Hatten Sie da keine Irritation diesem Phänomen
gegenüber? Doch, total. Ja? Also ich glaube, das ist der Teil, der mich am meisten und am längsten beschäftigt hat, auch die Frage, wie ich das darstellen kann. Und natürlich, also sie hört diese Stimmen genau, wie sie gesagt haben. Diese Stimmen haben auch Namen, das heißt, das sind nicht irgendwelche Stimmen, sondern die haben Namen. Und diese Stimmen sind, das ist das Schöne an ihnen, sind sehr positiv. Also diese Stimmen feuern sie an, die loben sie, die sagen, dass ihr Werk Paradiese schön geworden ist. Das heißt, das sind wirklich ihre besten Freunde und die nennen sich zum Teil auch so. Die sagen ihre, sozusagen, wir sind es, die unsichtbaren Freunde. Und mit denen hat sie einen sehr realen Austausch, den sie festhält. Und ich habe am Anfang auch überlegt, wie gehe ich damit um? Und irgendwann habe ich gemerkt, dass das Buch, was mir am meisten hilft, damit umzugehen, Isabel Allendes Geisterhaus ist. Da ist es nämlich auch so, da passieren übernatürliche Dinge und die werden nicht erklärt. Und ich habe auch gemerkt, Hilma af Klint ist mit diesen Stimmen umgegangen. Und ich kann nicht als Historiker diese Stimmen wegerklären oder zu einem psychischen oder soziologischen Phänomen machen. Ich muss sie einfach sozusagen als erzählerisches Phänomen annehmen. Und dann sind sie eigentlich auch ein ziemliches Geschenk, weil es einfach eine sehr ungewöhnliche Geschichte dadurch auch wird.
Jetzt könnte man davon ein Bild bekommen, Hilma af Klint hat Geisterstimmen gehört, sie war so eine ätherisch entrückte, esoterische Person, aber das war sie, glaube ich, gerade nicht, jedenfalls beschreiben Sie sie ganz anders.
Ja, genau, das ist gut, dass Sie das sagen, weil ich glaube, gerade mit Geisterstimmen und, wie Sie sagen, irgendwie mit spirituellen Phänomenen wird oft so ein frommer Kaffeeklatsch verbunden. Und das war es eben überhaupt nicht. Hilma af Klint war eine sehr bodenständige Frau, die ist ins Kino gegangen, die hat sich für neue Technologien begeistert, die hat ihre Bilder später mit Diaprojektoren vorgeführt und so weiter. Die hat auch Jack London gelesen oder auch Erich Maria Remarque. Das heißt, die war überhaupt nicht die ganze Zeit in einer anderen Welt. Aber es gab diese beiden Phänomene und darum sage ich das Geisterhaus, die konnten gleichzeitig existieren.
Hilma af Klint, wir haben es gehört, eine offenbar sehr, sehr vielfältige Frau. Das Buch über Hilma af Klint von Julia Voss heißt Die Menschheit in Erstaunen versetzen. Im S. Fischer Verlag ist das erschienen mit 600 Seiten. 25 € ist der Preis. Und wenn wir am 12. März von der Leipziger Buchmesse berichten, dann werden Sie hier auch hören, ob das Buch den Preis der Leipziger Buchmesse bekommen hat bei den Sachenbüchern. Julia Voss, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen. Vielen Dank.